Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörer. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Aus Kuba erreichen uns in der letzten Zeit einige hoffnungmachende Neuigkeiten, zumindest was die Lage der katholischen Kirche betrifft. So wurde im vergangenen November in Anwesenheit von Staatspräsident Raúl Castro zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder ein Priesterseminar auf der Karibikinsel eröffnet. Auch gab es vermehrt Genehmigungen, baufällige Kirchen zu renovieren. Und es sind im vergangenen Jahr aufgrund der Vermittlungsbemühungen der kubanischen Bischöfe 50 politische Gefangene in die Freiheit entlassen worden. Sind das bereits die Vorboten eines politischen Frühlings, einer Wende auf Kuba? Darüber wollen wir heute sprechen mit der Journalistin Maria Lozano. Die Fragen stellte ihr Berthold Pelster.
Herzlich willkommen, Frau Lozano.
Hallo.
Sie sind Mitarbeiterin der katholischen christlichen Produktionsfirma CRTN. CRTN, das steht für Catholic Radio Television Network, also katholisches Radio- und Fernsehnetzwerk. Das ist eine Firma, die christliches Radio- und Fernsehprogramm macht und dabei den Schwerpunkt legt auf die Situation der Kirche, dort wo sie in Not ist, wo Kirche unterdrückt wird oder vielleicht auch sogar verfolgt wird. Und in dieser Funktion sind Sie häufiger in Kuba gewesen in den letzten Jahren. Wie ist denn Ihre Beobachtung? Man liest immer wieder, dass es den Menschen in Kuba sehr schlecht geht. Was haben Sie selbst dort gesehen?
Das ist auch so. Also ich habe jetzt schon gesehen, dass die Leute sehr schlecht geht. Vielleicht der Unterschied zu anderen Ländern, wenn man von Armut oder von einer Situation, einer Lage der Armut spricht, ist, dass in anderen Ländern natürlich gibt es sehr viele Unterschiede in der Gesellschaft. Dass man viel Armut sieht in bestimmten Zonen und weniger Armut in anderen Zonen. Das ist in Kuba nicht so. Also ich muss sagen, dass meistens alle Leute schlecht geht. Ja, das ist vielleicht, die Leute verhungern nicht. Das ist in einem kommunistischen System meistens der Staat kümmert sich schon ein bisschen um die Menschen. Aber es ist viel Not.
In den vergangenen Jahrzehnten sind viele Menschen auch ausgewandert aus Kuba, weil sie keine Hoffnung hatten auf die Zukunft in Kuba selbst. Viele sind nach Amerika ausgewandert, also nach Nordamerika in die USA. Hält diese Auswanderung noch weiter an?
Ja, also die Auswanderung steht da. Und es ist auch so, dass wenn ich mit jungen Leuten gesprochen habe, meistens das Einzige, was sie im Kopf haben, ist, aus dem Land zu gehen. Also sie sagen mir, wenn es morgen eine Möglichkeit gäbe, würde ich einfach abreisen. Ja? Und auch ältere Leute mit 60 Jahren, wo ich dachte, naja, irgendwie hat man schon so vieles erlebt, man hätte vielleicht schon sich damit abgefunden. Also viele haben sie mir gesagt, wenn du morgen mir eine Arbeit anbietest in Europa, ich komme mit dir. Ja? Also, aber auch ältere Menschen. Also das ist da. Es sind sehr wenige Leute, die wirklich das Land so lieben, dass sie bereit sind, da zu bleiben, weil sie einfach überhaupt keine Zukunft sehen.
Wie ist die Versorgung mit den notwendigsten Dingen des täglichen Lebens, Nahrungsmittel? Wie schaut es mit dem Verkehr zum Beispiel aus? Man liest und hört immer wieder, dass die Autos auf Kuba zum Beispiel sehr, sehr alte Autos sind, wo man nur schwer Ersatzteile bekommt. Wie sieht das bei diesen Grundbedürfnissen aus?
Es ist schon sehr schwer für Kubaner, das Notwendige für den Alltag zu bekommen. Vielleicht, ich habe vergessen zu sagen, man muss sehr differenzieren, es ist ein bisschen das Leben eines Kubaner in Kuba selbst und das Leben eines Ausländers in Kuba. Ja, also es sind zwei Welten. Also ich hatte vorher gesagt, dass es keine Klasseunterschied zwischen Reichen und Armen, aber ich habe oft gedacht, es gibt schon einen ganz klaren Klasseunterschied zwischen Ausländer und Kubaner. Ja? Also es sind wirklich zwei Welten. Und deswegen, für die Kubaner selbst ist der Alltagsleben sehr schwer. Also das ist so, wie gesagt, ein Auto hat sowieso bis 2008 niemand besitzen können, der Kubaner Pass hatte. Entweder das Auto gehörte die Familien bevor der Revolution schon und dann durften sie es behalten, oder hat das Auto ein Ausländer gehört, die ein Kubaner das geliehen hat, aber ein Kubaner besitzt nichts. Also es ist ein rein kommunistisches System, wie man sich woanders, also ich in meiner Erfahrung habe ich noch nie gehabt, also die haben nichts. Das heißt, du kannst auch kein Auto haben, du kannst keine Handy haben. Das alles hat sich 2008 ein bisschen geändert, aber bis dahin war das verboten. Insofern, ein Auto schon zu haben, ist ein Luxus. Man muss einen Grund haben, zum Beispiel, dass man als Krankenwagen das Auto auch benutzt oder als Taxifahrer das Auto auch benutzt. Zweitens ist dann das Problem mit dem Benzin. Ja, das ist auch sehr limitiert. Es ist sowieso, dass ohne die Hilfe von Venezuela wahrscheinlich Kuba weder Licht noch andere Energiequellen haben könnte. Also es kommt alles durch die Hilfe von Venezuela und China im Moment. Ja.
Früher war es ja wohl die Sowjetunion, die Kuba maßgeblich unterstützt hat, wirtschaftlich, finanziell unterstützt hat. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist dieser Förderer ja nun weggefallen. Oder unterstützt das heutige Russland Kuba nach wie vor?
Ich meine, der Fall der Sowjetunion war für Kuba ein Desaster. Ja, das ist, was Sie nennen, das Periodo Special. Spezialperiode, weil dieser schöne Name, weil Spezial ist immer was Besonderes, aber das heißt nur, dass sie wirklich verhungern haben in dieser Zeit. Also das ist die Zeit, wo sie am meisten als eine ganz, ganz harte Zeit die Kubaner selbst bezeichnen. Und diese Periode Spezial ist nicht mehr so stark, weil Venezuela eingesprungen hat, weil China eingesprungen ist, meine ich. Diese beiden Länder, also man sieht zum Beispiel, man sitzt in touristische Busse, also Busse für Touristen. Viele kommen aus China, ja. Also alles, was ein bisschen besser Qualität, besser technische Möglichkeiten hat, sind alle Produkte aus China. Und dann natürlich alles, was, wie ich gesagt hatte, alles, was Energie, Benzin, Öl, das kommt alles aus Venezuela. Also die Sowjetunion, die es nicht mehr gibt, also Russland, ist ja nicht mehr eine Unterstützer des Regimes, mindestens was finanziell angeht, natürlich.
Der Staatspräsident von Venezuela, Hugo Chavez, verfolgt politisch ein ähnliches Gesellschaftsmodell, wie es das auf Kuba gibt. Ein sozialistisches Modell. Ist das der Grund, warum hier die Verbindungen sehr eng sind zwischen den politischen Führungen?
Hugo Chavez sagt immer, dass Fidel eher Vorbild ist. Ja. Man kann sich natürlich fragen, was das für ein Vorbild sein kann in einem Land, das wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ja. Aber sagen wir so, ideologisch ist schon für Chavez das Vorbild, was er irgendwie in seinem eigenen Land verwirklichen möchte. Ich meine, Kuba hat schon einiges geschafft. Also es gibt zwei Sachen, wo ich muss auch, um ehrlich zu sein, das zugeben. Also Kuba hat die Alphabetisierung geschafft. Also die Menschen können, fast alle haben eine Schulausbildung. Es gibt sehr wenige Leute, die keine Grundausbildung haben. Die meisten haben auch sogar eine Hochschulausbildung. Das ist in anderen Ländern Lateinamerikas nicht so. Und zweitens, das Gesundheitssystem ist sehr gut in Kuba gewesen. Ich muss sagen gewesen, weil meiner Meinung nach in den letzten Jahren hat auch viel nachgelassen, auch weil sie keine Möglichkeiten haben, was Technik angeht. Und weil sie viele von den Ärzten, die sie haben, sehr gut ausgebildete Ärzten, im Ausland schicken. Das ist für die quasi, wenn man was importiert, muss man was exportieren. Also sie exportieren Ärzte in der ganzen Welt, Nicaragua, Venezuela, Argentinien ist voller kubanische Ärzte, die helfen viel da, aber das eigene Land bleibt dann ohne diese Mittel.
Das heißt, die jungen Leute haben alle eine recht gute bis sehr gute Ausbildung, aber es fehlen die Arbeitsplätze.
Es fehlen die Arbeitsplätze, es fehlen auch die Strukturen und die Infrastrukturen, um Arbeit zu schaffen.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Heute beschäftigen wir uns mit Kuba und den Hoffnungen auf mehr Menschenrechte und Freiheit, die seit einiger Zeit genährt werden durch einige positive Signale des Castro-Regimes. Was davon zu halten ist, erklärt uns weiter die Journalistin Maria Lozano.
Nun habe ich gelesen, dass es vor kurzem einige zaghafte wirtschaftliche Reformen gegeben hat, dass es jetzt wieder möglich ist, kleine Betriebe zu errichten. Ist das schon ein Zeichen einer wirtschaftlichen Veränderung, eines wirtschaftlichen Wandels, einer Öffnung?
Es ist ein Zeichen, dass man sogar in der Elite des Kommunistischen Partei in Kuba bemerkt hat, so geht's nicht. Raúl Castro, der diese Erneuerung einführen will, hat aber als Begründung angegeben, nicht, dass sie jetzt die Marktwirtschaft aufmachen möchten oder die Wirtschaft Marktwirtschaft aufschließen möchten, sondern weil es Kuba das einzige Land wäre in der ganzen Welt, wo die Leute nicht arbeiten und trotzdem was zum Leben bekommen. Ja? Die Regierung hat sich ja verpflichtet, alle Menschen zu ernähren, zu unterhalten und auch Arbeit zu geben. Das heißt, in Kuba arbeiten theoretisch alle und die Regierung gibt ihnen was, aber sie haben nichts zu tun. Also man sieht schon die Leute, zum Beispiel manchmal drei Leute hinter einem Tisch und Menschen zu empfangen, die gar nicht kommen zum Büro. Also, aber die sind zu dritt da eingestellt, weil die müssen ja für die Regierung, weil die Regierung muss jeder eine Arbeit geben. Also das System ist sehr ineffizient. Und dann hat Raúl Castro das irgendwo schon längst gesagt, dass die Menschen sollten nicht so faul sein, sie sollten viel mehr arbeiten. Und das ist jetzt eine neue, er hat bemerkt, es gibt, die Regierung gibt alle Menschen eine Arbeit, aber es gibt nicht Arbeit, also er möchte jetzt die Menschen entlassen. Um die halbe bis eine Million Menschen wurde die Regierung entlassen. Und das natürlich, was machen wir mit diesen Menschen? Dann hat als zweite Folge das Ganze, dass sie die Marktwirtschaft ein bisschen öffnen möchten, indem man eigene private Betriebe aufmachen kann. Es gibt um die 150 bis 180 Berufe, die man jetzt in Kuba privat ausüben darf. Es gab schon einige, zum Beispiel Friseursalone oder auch eine Zeit lang, gab es auch viele Art von Privatrestaurants, wo die Leute gehen könnten. Aber es ist immer alles sehr begrenzt, sehr geleitet von der Regierung und sehr willkürlich.
Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten dieser zaghaften wirtschaftlichen Öffnung?
Ich denke, die Kubaner haben die gute Eigenschaft, dass sie sehr erfinderisch sind. Dass, sonst wären sie wahrscheinlich diese ganzen Jahre gar nicht, hätten das nicht überlebt. Also sie finden immer Wege, um aus der Situation rauszukommen. Und von daher ist diese kleine Öffnung im privaten Sektor für die sehr wichtig. Ja? Die werden wahrscheinlich das so gut, wie sie können, ausnutzen. Und natürlich muss man auch schauen, wie sie, ich habe gelesen, dass sie auch kleine Kredite bekommen könnten von der Regierung, um das aufzumachen, weil das ist auch eine Sache, ja.
Fast 50 Jahre lang war Fidel Castro der Máximo Líder, der große Führer, die alles beherrschende politische Gestalt in Kuba. Vor einigen Jahren ist er schwer erkrankt und jetzt hat kürzlich sein jüngerer Bruder Raúl Castro die Regierung übernommen. Was hat sich dadurch geändert in Kuba?
Ich denke, Raúl Castro ist ein viel pragmatischer Mann, der sucht nach Lösungen. Kuba ist eine von den wenigsten Ländern auf der Welt, die noch ganz kommunistisch ist. Und das System wackelt, also der muss nach Lösungen finden. Fidel ist mehr das Modell von diesem ganzen System. Der muss ja stehen bleiben in ihrer Situation. Er glaubt immer noch, oder man denkt, er glaubt immer noch, dass dieses Modell funktionieren kann. Auch wenn er vor kurzem gesagt haben soll, dass das nicht funktioniert. Irgendwo hat er danach gesagt, er meint es nicht so. Also ich glaube, dass er möchte immer noch diese Figur, Vaterfigur für das kommunistische System sein. Raúl sucht nach Lösungen für sein Land. Und deswegen diese Öffnungen seit 2008, nachdem Raúl Castro die Macht übernommen, also die Macht, stellvertretend die Macht übernommen hat, hat er bestimmte Bereiche geöffnet, vor allem in der Marktwirtschaft. Wie gesagt, ich habe auch vorher gesagt, dass die Kubaner jetzt auch bestimmte Sachen besitzen dürfen, wie ein Handy, wie ein Auto, was früher überhaupt nicht so war. Aber auch diese Möglichkeiten, Betriebe aufzumachen. Andererseits muss ich auch sagen, dass diese Änderungen in der Vergangenheit manchmal schon gab und dann aber immer, wenn es ein bisschen zu locker wurde, die Regierung hat wieder die Hand zugemacht und das war's.
Welchen Einfluss hat Fidel Castro denn überhaupt noch?
Naja, man hatte ja fast gedacht, dass Fidel, weil er verschwunden war, auch aus der Öffentlichkeit, plötzlich tauchte er nicht mehr auf. Das war nur Raúl immer in der Öffentlichkeit. Man hat gedacht, Fidel, sogar einige Menschen haben gedacht, Fidel wäre tot oder ist, ne, was man auch immer so spekuliert. Und auf einmal steht er wieder auf. Ja? Also irgendwie war wie eine kleine Auferstehung, für viele eine große Enttäuschung. Und plötzlich auch noch dazu, nicht nur, dass er aufersteht, also dass er wieder da ist, sondern er taucht in der Öffentlichkeit wieder immer mehr und immer mehr. Er nimmt wieder diese Position auf sich. Viele haben sich auch gefragt, was wird jetzt zwischen Fidel und Raúl. Es scheint aber, wie gesagt, dass er immer sagen will, ich bin da, das System ist noch nicht ganz untergegangen. Und wir müssen, also er möchte, glaube ich, schon die Sache in der Hand halten, ja, soweit er kann. Ich meine, er war, wie gesagt, einige Jahre verschwunden aus der Öffentlichkeit und dann kommt er und was macht er? Präsentiert ein Buch mit 800 Seiten über die Revolution. Also wahrscheinlich hat er die Zeit, wo er nicht in der Öffentlichkeit auch nicht schlecht ausgenutzt. Ja? Also er hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben mit 800 Seiten, wie er als das Erste, was er gemacht hat, dass er wieder in der Öffentlichkeit war, das Buch zu präsentieren. Also er glaubt immer noch, glaube ich, dass er so eine Mittelfigur in der Welt ist.
Über fünf Jahrzehnte hinweg hat eine kleine Gruppe von einflussreichen Männern Fidel Castro, Raúl Castro und einige andere, die Geschicke des Landes gesteuert. Daneben gab es aber immer auch das Militär, das wohl auch einen sehr großen Einfluss in Kuba hat. Wie schaut das mit der Rolle des Militärs aus?
Kuba hat 11 Millionen Einwohner, mehr oder weniger, und man sagt, dass 1 Million davon Polizisten sind. Ja? Also, und das ist wirklich so. In großen Städten wie La Habana, man findet fast in jeder Ecke einen Polizist. Auf dem Land ist natürlich weniger. Auch viele Kontrollen und so. Also natürlich ein System wie das kommunistische System, der mit Verbot überall auftaucht, muss viele Menschen haben, die diese Verbote irgendwo kontrollieren. Aber wenn man sich da so ein Bild machen möchte, ist mehr die Polizei, die Kontrolle, die da gibt. Aber das ist so. Das spielt immer noch eine große Funktion, wobei auch da, um zu überleben, manchmal müssen sie auch ein bisschen mitmachen in anderen Geschäften, will ich nur so sagen. Also die sind jetzt auch nicht mehr alle so 100% vielleicht auf das System, oder die glauben auch nicht mehr so viel an das kommunistische System selbst, ja.
Frau Luzzano, Sie haben jetzt einiges über die Missstände in Kuba berichtet. Wie offen darf man denn in Kuba über diese Missstände, über die sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Probleme insbesondere auch reden? Darf man öffentlich Kritik äußern oder ist das gefährlich?
Ich denke, es ist schon gefährlich. Es ist wie in vielen anderen Systemen, wo keine Freiheit herrscht, immer eine Frage des Glücks. Also ich will nicht sagen, dass jedes Mal, wenn man etwas gegen die Regierung sagt, etwas passieren kann. Aber es kann was passieren, immer. Ja? Also es muss nicht immer was passieren, so, aber es kann immer was passieren. Und das macht natürlich die Menschen sehr ängstlich. Also in der Vergangenheit war sehr streng. Also ältere Menschen, wenn sie über Politik reden, wenn sie überhaupt über Politik reden, einige wollen gar nicht darüber sprechen, andere gehen sofort mit der Stimme runter, auch wenn man, weiß nicht, mitte auf dem Feld steht. Also dieser Eindruck, dass jemand irgendwo noch einer ausspioniert oder dass man das nicht darf, dass es eigentlich illegal ist, das ist schon sehr stark. Mehr und mehr, es ist aber der Frust der Menschen ist so groß, dass es ihnen fast egal ist. Und das merkt man auch in den Jugendlichen, die viel mehr offen darüber sprechen. Aber was jetzt ein bisschen offiziell ist, sagen wir so, ja, Kritik gegen die Regierung ist immer noch sehr gefährlich. Man merkt das immer wieder an bestimmte Menschen, die einfach wieder der Freiheit beraubt werden, im Gefängnis landen, nur weil sie vielleicht einen Blog haben oder weil sie irgendwas, ein Interview. Man kann aber auch viele Arten von Repression, also es muss nicht immer sein, dass sie im Gefängnis landen. Es kann sein zum Beispiel, dass sie quasi plötzlich für den Monat danach keine Lebensmittel bekommen, weil sie ja ausgeblich nicht mehr gibt. Aber die gibt es wahrscheinlich schon, aber sie kriegen das nicht, weil sie ja letzten Monat vielleicht etwas anders gemacht hatten, was die Regierung nicht mag. Ja? Oder die verlieren die Arbeit oder was auch immer, ja.
Im Sommer 2010 kam es zur Freilassung von über 50 politischen Häftlingen und dabei scheint die katholische Kirche eine wichtige Rolle gespielt zu haben. In Verhandlungen mit der Regierung hat wohl die katholische Kirche es geschafft, dass diese Häftlinge freikamen. Wie ist das abgelaufen?
Wenn man ein bisschen so in der Geschichte zurückgeht, in 2003 gab es eine große Razzia, sagen wir so, von der Regierung, die haben 75 Leute verhaftet. Und die Ehefrauen und die Familien von diesen Gefangenen, die haben sich 2003 haben angefangen zu protestieren, öffentlich, mit Friedensdemonstrationen. Vor allem die Ehefrauen, die haben sich in Weiß gekleidet und sonntags nach der Heiligen Messe, nach dem Gottesdienst, sind sie auf der Straße gegangen mit Blumen. Und jeder wusste, das ist eine stille Demonstration um die Freilassung dieser Gefangenen. Diese Damen sind mit der Zeit sehr bekannt geworden. Sie heißen Las Damas de Blanco, also sie eben immer in Weiß auftreten. Und der Druck wurde immer und immer stärker, ja, von diesen Damen. Vor allem, weil irgendwann hat die Regierung das auch gestört und die haben auch sogar Repressalien gegen diese einfache Frauen, die wirklich auch gar keine Politik, die wollten nur, dass ihre Männer freigelassen werden. Ja. Der Druck war so groß, auch vom Ausland, dass irgendwie, denke ich schon, dass die Regierung bemerkt hat, sie müssen irgendwas tun. Gleichzeitig kam, dass ein paar Oppositoren auch in Hungerstreik gegangen ist. Einer davon ist ja gestorben. Und insofern war der Druck sehr groß. Dann hat natürlich, weil die damals Blanco, immer nach dem Gottesdienst. Die Kirche war immer auch sehr nah an diesem Prozess. Und die Kirche hatte sich vorgenommen, für die Gefangenen eine Stimme zu werden. Also hat sich alles irgendwie so ergeben, dass damit die Regierung mit dieser, damals der Blanco sprechen kann, durch die Vermittlung quasi die Kirche gerufen worden ist. Der immer wieder, also es war nicht das erste Mal, also es kam nicht von ungefähr, die Kirche hat immer wieder mit der Regierung versucht, als der Papst da war, schon lange her, aber hat sich auch eingesetzt, oder als der...
Das war Papst Johannes Paul II. 1998.
Genau.
Nun ist aber die Kirche doch in den über 50 Jahren des Kommunismus durchaus sehr stark unterdrückt worden. Wie ist es der Kirche ergangen in diesen Jahrzehnten?
Man sagt immer, dass Fidel ein sehr intelligenter Mann ist. Und er hat immer gesagt, ich möchte keine Märtyrer haben, wenn nicht die Märtyrer der Revolution sind. Und das ist so, dass die Menschen, die für Fidel Castro und für das System gestorben sind, in Kuba als Märtyrer verehrt worden sind. Und das sind auch die einzigen Märtyrer, die er zulässt. Insofern hat er immer geguckt, dass kein Mensch, oder dass nicht so wie vielleicht früher in andere kommunistische Revolutionen, ja, wo die Kirche wirklich sehr, wo es viele Ermordungen gab, viele Menschen das Leben für den Glauben gelassen haben. Das war in Kuba nicht so. Es gab Menschen, die sofort verstanden haben, Kommunismus und christliche Religion sind nicht vereinbar und entweder man folgt dieses System oder man folgt Gott und haben auch den Glauben da. Aber es ist immer eine Stille gewesen und immer als politische Gründe dargestellt. Ja? Der hat sich gegen die Revolution gestellt, nie als wegen des Glaubens. Außerhalb des Gebäudes der Kirche, der Kirchen, die geblieben sind, durfte man keine Äußerung des Glaubens. Und ich meine, Sie können sich vorstellen, wenn man gar keinen Priester hatte. Ich meine, es gab Gegenden, wo vielleicht von 20 auf 2 Priester das Ganze reduziert worden ist. Man hatte keine Mittel, man hatte irgendwie keine Rechte und auch noch in der Kirche eingeschlossen war quasi, dass da eine Kirche irgendwie auch viel leidet, kann man schon verstehen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Im kommenden Jahr feiert das kubanische Nationalheiligtum der Barmherzigen Jungfrau von El Cobre seinen 400. Jahrestag der Gründung. Die kubanische Kirche bereitet sich bereits seit 2008 intensiv auf das Fest der Schutzpatronin Kubas vor. Und es gibt nicht wenige, die glauben, die kleinen, aber doch spürbaren Verbesserungen für die Menschen dort würden in einem engen Verhältnis dazu stehen. Welche Hilfe für die Kirche und die Menschen auf Kuba jetzt wichtig ist, verrät uns weiter die Journalistin Maria Lozano im Gespräch mit Berthold Pelster.
Nun ist aber die Kirche doch in den 50 Jahren, über 50 Jahren des Kommunismus durchaus sehr stark unterdrückt worden. Wie ist es der Kirche ergangen in diesen Jahrzehnten?
Man sagt immer, dass Fidel ein sehr intelligenter Mann ist. Und er hat immer gesagt, ich möchte keine Märtyrer haben, wenn nicht die Märtyrer der Revolution sind. Und das ist so, dass die Menschen, die für Fidel Castro und für das System gestorben sind, in Kuba als Märtyrer verehrt worden sind. Und das sind auch die einzigen Märtyrer, die er zulässt. Insofern hat er immer geguckt, dass kein Mensch, oder das nicht so wie vielleicht früher in andere kommunistische Revolutionen, ja, wo die Kirche wirklich sehr, wo es viele Ermordungen gab, viele Menschen das Leben für den Glauben gelassen haben. Das war in Kuba nicht so. Es gab Menschen, die sofort verstanden haben, Kommunismus und christliche Religion sind nicht vereinbar und entweder man folgt dieses System oder man folgt Gott und haben auch den Glauben da. Aber es ist immer eine Stille gewesen und immer als politische Gründe dargestellt. Ja? Der hat sich gegen die Revolution gestellt, nie als wegen des Glaubens. Außerhalb des Gebäudes der Kirche, der Kirchen, die geblieben sind, durfte man keine Äußerung des Glaubens. Und ich meine, Sie können sich vorstellen, wenn man gar keinen Priester hatte. Ich meine, es gab Gegenden, wo vielleicht von 20 auf 2 Priester das Ganze reduziert worden ist. Man hatte keine Mittel, man hatte irgendwie keine Rechte und auch noch in der Kirche eingeschlossen war quasi, dass da eine Kirche irgendwie auch viel leidet, kann man schon verstehen.
Ist durch all diese unterdrückerischen Maßnahmen des Staates dann der christliche Glaube ausgestorben oder gibt es noch lebendigen Glauben heute in Kuba?
Es gibt lebendigen Glauben in Kuba auf jeden Fall und es gibt eine sehr dynamische Laie-Bewegung, sagen wir so. Gerade weil sehr schwer war. Es war auch so, dass natürlich auch keine Missionare oder Priester aus dem Ausland oder sehr schwer zugelassen worden sind. Ich meine, es gab einige, aber sehr wenige wurden zugelassen. Man konnte auch keine neue Kirche bauen, man keine Genehmigung ohne Kirche auch zu reparieren. Also ich habe Kirchen gesehen, wo 40 Jahre lang keine Genehmigung gab, um sie wieder aufzubauen, ja, oder wieder überhaupt was zu machen.
Aber jetzt hat der Staat es erlaubt, dass eine katholische Kirche neu gebaut werden konnte, dass sogar ein katholisches Priesterseminar neu gebaut und eingerichtet werden konnte. Warum plötzlich diese Öffnung des Staates für die Kirche?
Naja, ich denke, das passt schon alles gut in diesen Kontext, dass man merkt, so ein System kann man nicht mehr halten. Ja? Außerdem ist die Kirche schon in ihrer Funktion, weil das haben wir nicht darüber besprochen, ja, aber Kuba ist auch eine ganz gespaltete Gesellschaft, was Politik angeht, was Freiheit angeht. Viele sind in Exil, einige sind geblieben. Es gab erstmal einen Aufstand gegen Batista, dann gab es die Revolution. Also es gibt viele auch Verletzungen in der Gesellschaft. Ja. Und die Kirche war immer die nach Versöhnung, nach auch miteinander Zusammenleben gerufen hat, egal was sie selber darunter gelitten hat. Insofern ist die Funktion der Kirche, glaube ich, schon sehr wichtig für die Zukunft. Und ich glaube, dass die Regierung schon ein bisschen merkt, das Ganze wird immer ja, unheimlicher, sagen wir so. Wir brauchen jemanden, der auch ein bisschen hilft, diese Menschen, und nicht plötzlich da hoffnungslos und noch da frustriert und auch irgendwie ohne Weg da sind.
Die große Frage ist ja, was passiert, wenn Fidel Castro eines Tages sterben sollte, wenn auch Raúl Castro nicht mehr da sein sollte? Was passiert nach der Castro-Ära in Kuba? Gibt es vielleicht dann einen Übergang hin zu demokratischeren Strukturen und kann vielleicht auch die Kirche dabei mithelfen, einen sozusagen sanften Übergang hinzubekommen?
Das Schlimmste wäre, dass das Ganze so bleibt. Ich meine, es gibt Fidel, es gibt also Raúl Castro, aber es gibt natürlich auch noch 4 oder 5 wichtige Männer in der Regierung, die seit auch genauso lange fast da sind. Vielleicht ein paar junge Leute, aber also das ist schon ein großer Kern, wenn 2 fallen. Eine Möglichkeit wäre, dass das Ganze so bleibt. Glaube und hoffe nicht. Ja. Die andere Möglichkeit wäre, dass natürlich ein demokratischer Prozess kommt. Und ich glaube, egal was passiert, ist die Kirche eine sehr wichtige, wird eine sehr wichtige Rolle spielen, weil ich, wie gesagt habe, denke, dass es in Kuba auch viele Verletzungen gibt. Ja? Und die Kirche wird wahrscheinlich die einzige oder eine von den wenigsten, die nach einer guten Lösung in den Sinn, dass es auch Versöhnung und ein neuer Anfang für alle ist, ohne wieder anzufangen. Also Sie können sich vorstellen, es gibt Menschen, die damals gegangen sind, im Ausland und von Ausland immer kritisieren, aber sie sagen, die Kubaner, die selbst im Land geblieben sind, ich habe hier 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre das durchgemacht. Ich bin diejenige, die da recht hat, eine neue Kuba, nicht nur du, die im Ausland geblieben bist, die nichts dazu gemacht hast. Wiederum, die sagen, ja, wir haben auch von draußen euch gehalten, denn eigentlich, das haben wir auch nicht besprochen, aber 60% der Familien in Kuba bekommen Unterhalt von den Exilkubanern, damit sie überhaupt weiterleben können. Also es ist eine sehr komplizierte Situation und ich glaube, die Kirche wird eine wichtige Rolle spielen, weil sie auch diejenige sein wird, die versuchen wird, diese ganze verschiedene Meinungen, verschiedene Auseinandersetzungen mit der Rolle, die sie hat, ja, Versöhnung und Liebe, wieder irgendwo auf einen Weg zu bringen.
Also für ganz Kuba wäre es gut, wenn die Kirche eine starke Stellung hat in der Gesellschaft, weil die Kirche als versöhnendes Element auftreten kann.
Genau.
Welche Unterstützung braucht denn die Kirche in Kuba oder ist sie aus sich heraus stark genug, um diese wichtige Aufgabe leisten zu können?
Nein, ich meine, aus sich heraus ist in Kuba meistens sehr wenig möglich. Wir hatten ja gesagt, dass es einmal sehr wenige Möglichkeiten gibt und es auch noch diese große Not, ja, so wie die Kubaner selbst das erleben, erlebt das die Kirche auch, ja. Also die Kirche in Kuba lebt oder hofft und ist sehr dankbar auch für alle Unterstützung, die sie bekommt aus dem Ausland. Also ich weiß, dass verschiedene Institutionen da viel geholfen haben, die italienische Bischofskonferenz, aber auch Kirche in Not hat auch eine große Unterstützung dazu getan, damit überhaupt das möglich ist.
Einige Hoffnungszeichen, die wir in Kuba beobachten können, die Sie beobachtet haben durch Ihre Reisen. Frau Luzzano, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Reiseeindrücke geschildert haben. Danke fürs Kommen.
Das war Weltkirche aktuell. Über Kuba haben wir heute gesprochen mit Maria Lozano vom Internationalen Radio- und Fernsehnetz CRTN. Die Hilfe für die Kirche auf Kuba ist und bleibt wichtig. Was Kirche in Not dort alles tut, können Sie auf den Netzseiten verfolgen unter www.kirche-in-not.de. Ich sage herzlichen Dank an Simon Dach für die Bereitstellung der heutigen Musik. Ihnen allen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schalten Sie nächste Woche wieder ein bei Weltkirche aktuell. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.